Think you know the Brooks Ghost? Think again. Introducing the all-new, better-than-ever Ghost 16. Now with nitrogen-infused cushioning for lightweight, supreme softness that feels good every step, every street, every single day. So go ahead, take your daily joyride in the all-new nitrogen-infused Ghost 16. It'll turn your everyday miles into everyday endorphins. Let's run there. Head to brooksrunning.com to learn more.
Wenn der innere Schweinehund zuschlägt, dann liegen wir auf der Couch, obwohl wir doch zum Sport wollten. Oder wir finden uns auf einer Party wieder, obwohl wir doch für die große Prüfung lernen wollten. Der innere Schweinehund, das ist ein Bild für mangelnde Willensstärke oder Selbstkontrolle in Situationen, wenn wir uns vor etwas Unangenehmem drücken. In dieser Folge geht es darum, was aus psychologischer Sicht dahinter steckt, wie ihr die passenden Strategien findet, um ihn auszutricksen und wie lange es dauert, bis ihr die Willenskraft nicht mehr braucht, weil das neue Verhalten Gewohnheit geworden ist. Das hier ist Nevermind, der Psychologie-Podcast von Business Insider. Hi, ich bin Fanny.
Und ich bin Marie.
Heute geht es um das Thema, wie lässt sich der innere Schweinehund überwinden? Der innere Schweinehund, der liegt erstaunlich oft auf dem Sofa, ist mir aufgefallen, als ich dieses Intro für euch fabriziert habe. Über den wollen wir heute sprechen. Ich weiß nicht, was ihr euch vorstellt, wenn ihr an den inneren Schweinehund denkt, aber jeder von uns hat einen. Der lebt in uns und der kommt immer dann raus, wenn wir uns vor etwas drücken, was wir eigentlich machen wollen, aber uneigentlich gerade auch sehr unbequem ist. Und ich habe darüber gesprochen mit Marie Hennicke. Sie ist Professorin für Persönlichkeitspsychologie an der Ruhr-Universität in Bochum. Und Marie und ich kennen uns, weil wir damals unseren Doktor fast zur gleichen Zeit angefangen haben an der Max Planck Research School. Marie ist Expertin dafür, wie Menschen sich Ziele setzen und wie sie die erreichen, auch wenn Hindernisse im Weg stehen. Und in der Regel steht ja bei jedem Ziel, was man sich so setzt, ein oder zwei oder auch drei Hindernisse im Weg. Damit beschäftigt sie sich also und ich habe mit ihr gesprochen und würde gerne mit euch teilen, was sie uns dazu verraten kann, wie man den inneren Schweinehund los wird. Als erstes habe ich Marie mal gefragt, ob sie eigentlich weiß, wo dieses Bild des inneren Schweinehundes herkommt. Das hat sie gesagt.
Toll, die Frage hat mir tatsächlich noch niemand gestellt und ich habe mich das auch noch nie gefragt. Aber Wikipedia weiß dazu, dass der Wortbestand der Schweinehund wohl schon seit dem 19. Jahrhundert ein Schimpfwort ist und auf die Wildschweinjagd zurückgeht, wo es wohl einen dazu eingesetzten Sauhund gab. Und der hatte Aufgaben wie Hetzen, Ermüden und Festhalten und diese wurden auf die Charaktereigenschaften bissiger Menschen übertragen. Die Nutzung des Begriffs hat sich dann aber sicherlich gewandelt und bezieht sich jetzt vor allem auf so Charaktereigenschaften wie Faulheit oder mangelnde Willenskraft oder Selbstdisziplin.
Okay, jetzt wisst ihr zumindest schon mal, dass ihr euch eher einen Hund vorstellen könnt, der ein Schwein jagt, zumindest aus der Historie heraus. Aber was natürlich die eigentlich wichtige Frage ist, was steckt denn aus psychologischer Sicht dahinter? Also was meinen Menschen und was wissen Psychologen, was sich hinter dem inneren Schweinehund verbirgt?
Dieser innere Schweinehund steht für bestimmte Verhaltenstendenzen oder innere Neigungen, die mit unseren eigentlichen Zielen in Konflikt stehen und die wir deswegen eigentlich lieber überwinden wollen. Das sind zum Beispiel Impulse, wie zum Beispiel gegenüber unserem Chef, unseren Ärger freien Lauf zu lassen, obwohl wir uns eigentlich beherrschen wollten. Das sind aber auch schlechte Gewohnheiten, wie zum Beispiel mit dem Auto statt dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Oder Verlangen zum Beispiel nach Schokolade oder nach einem Glas Wein. In der Regel ist dann immer das, was wir tun, irgendwie einfacher, weniger anstrengend oder wird als positiver und genussvoller empfunden, als das, was wir hätten tun sollen, um unserem Ziel treu zu bleiben. Um dem Ziel treu zu bleiben, braucht es aber das, was wir in der Psychologie Selbstkontrolle nennen.
Und diese Selbstkontrolle kommt natürlich immer dann ins Spiel, wenn die Hindernisse auftauchen im Alltag. Also zum Beispiel die Partyeinladung, obwohl die Prüfung ansteht. Und genau damit hat sich Marie mit ihrem Team zusammen sehr ausführlich beschäftigt. Dazu haben sie sehr viele Studien durchgeführt. Und ich wollte gerne von ihr wissen, ob es bestimmte Arten von Hindernissen gibt. Also so ganz typische Dinge, über die Menschen immer wieder stolpern. Und ich finde das so wichtig, weil ich glaube, jeder Einzelne gern denkt, dass der innere Schweinehund immer bei ihm oder ihr rauskommt und das anderen vielleicht nicht so geht. Und was Marie gefunden hat an ihren Untersuchungen ist, der innere Schweinehund hockt in jedem von uns und kommt raus. Und welche Arten von Hindernissen es gibt, das hat sie einmal als nächstes erklärt.
Man könnte auch sagen, dass es drei typische Arten von Selbstkontrollkonflikten gibt. Nämlich wenn wir einer Versuchung widerstehen wollen, wie zum Beispiel Schokolade oder Alkohol. Wenn wir uns zu einer unangenehmen Aufgabe aufraffen wollen, wie zum Beispiel zum Sport, zum Lernen oder zum Putzen. Oder wenn wir eine solch unangenehme Aufgabe ausdauernd fortsetzen wollen und zu Ende bringen wollen, obwohl sie uns eben keinen Spaß macht.
Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es diese Hindernisse gibt und man sie überwinden will, was kann man dann tun? Und Marie und ihr Team sagen, dass es sehr unterschiedliche Strategien gibt dafür, wie Menschen umgehen mit den Hindernissen, sind auch unterschiedlich erfolgreich dabei. Und dass es bestimmte Strategien gibt, die bei manchen Hindernissen helfen, bei anderen aber nicht. Und auch dazu habe ich sie einmal gefragt, welche gibt es denn überhaupt?
Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Strategien. Man kann zum einen versuchen, Situationen zu vermeiden, in denen die eigene Selbstkontrolle sonst gefordert wäre. Oder Situationen auch so zu verändern, dass es einem dann leichter fällt, selbstkontrolliert zu handeln. Ich kann also zum Beispiel im Supermarkt schon darauf verzichten, Süßigkeiten einzukaufen. Oder ich kann mein Handy beim Lernen oder beim Arbeiten in der Schublade verstauen, damit ich nicht dauernd drauf gucke. Wer morgens Probleme hat, aufzustehen, wenn der Wecker klingelt, kann den Wecker vielleicht so hinstellen, dass man aufstehen muss, um ihn auszuschalten. Man kann auch die eigene Aufmerksamkeit auf andere Dinge als zum Beispiel die Versuchung lenken. Wenn mein Partner also unbedingt seine Süßigkeiten immer auf dem Wohnzimmertisch abstellen muss, kann ich versuchen, mich stattdessen besonders gut auf den Film zu fokussieren, den ich gerade schaue. Ich kann auch versuchen, meine Gedanken über eine Versuchung oder eben eine Tätigkeit, die ich ausführen sollte, zu beeinflussen. Es spielt nämlich zum Beispiel eine Rolle, ob ich mir vorstelle, wie jetzt zärtlich so ein Stück Schokolade auf meiner Zunge zergeht oder ob ich mir vor Augen halte, wie viel gesättigte Fettsäuren und anderes ungesundes Zeug ich da gerade zu mir nehme. Oder wenn ich mal wieder keine Lust auf Sport habe, kann ich mir zum Beispiel vorstellen, wie gut ich mich danach aber fühlen werde und wie stolz ich dann darauf sein kann, dass ich mich dennoch aufgerafft habe.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Okay, also ihr habt gehört, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, welche Strategien man anwenden kann, um zu seinem Ziel zu kommen, auch wenn sich dabei ziemlich viele Hindernisse in den Weg zu stellen scheinen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie findet man denn die passende Strategie? Man kann natürlich sich hinsetzen und so ein bisschen Brainstorming machen, was einem einfällt oder auch eine Sache nach der anderen ausprobieren. Aber auch hier wollte ich von Marie einmal wissen, wenn ich vor einer ganz konkreten Herausforderung stehe und ich weiß, wie dieses Hindernis aussieht, wie finde ich dann die genau dazu passende Strategie?
Das ist schwer allgemein zu sagen, weil es unter Umständen von vielen verschiedenen Faktoren abhängt, was eine gute Strategie für eine bestimmte Situation, für einen bestimmten Selbstkontrollkonflikt ist. Und die Forschung dazu steht hier noch sehr am Anfang. Deswegen ist vielleicht der allgemeinste Ratschlag, den ich geben kann, sich zu fragen, wo das Hindernis liegt und dann eine Strategie für dieses Hindernis zu entwickeln. Macht mir Sport keinen Spaß? Dann kann ich mir überlegen, gibt es denn vielleicht eine andere Sportart, die mir mehr Spaß macht? Oder kann ich den Spaß erhöhen, indem ich beim Sport Musik oder einen Podcast höre? Oder ist es so, dass mir Sport zwar eigentlich Spaß macht, ich mich aber trotzdem oft nicht richtig aufraffen kann, dann hilft es mir vielleicht, mich mit einer Freundin zu verabreden und dadurch eine gewisse Verbindlichkeit zu schaffen. Ich kann mich auch fragen, ob es vielleicht in meiner Umwelt irgendwelche Auslöser für ein unerwünschtes Verhalten gibt. Zum Beispiel rauche ich immer in der Kneipe oder greife immer zu Süßigkeiten, wenn sie dann vor mir stehen. Dann vermeide ich vielleicht die Kneipe erstmal, wenn ich mit dem Rauchen aufhören will und sage meinem Freund, er soll die Süßigkeiten bitte woanders hinstellen.
So, das ist doch eine ganz gute Anleitung, wie man eine Strategie finden kann, die passt zu dem neuen Verhalten, um das es ja meistens geht. Also, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, wo ich hin möchte, ich nehme jetzt mal einfach das nicht mehr rauchen, was sie zuletzt als Beispiel hatte, dann habe ich Hindernisse und einige kann ich vielleicht vorwegnehmen, weil ich zum Beispiel weiß, ich rauche immer gerne in Kneipen, andere vielleicht nicht. Aber wenn ich mir zu denen, die ich schon sehe, die passende Strategie suche, dann kann ich mein Verhalten versuchen anzupassen. Natürlich ist jetzt die Frage, oft sind das ja Verhaltensweisen, die bislang noch keine Gewohnheit sind, also die nicht etabliert sind, da habe ich keine Routine für. Das heißt, sie sind schwer und solange wie das so ist, brauche ich eben die Willensstärke oder die Selbstkontrolle und solange wittert der innere Schweinehund, wann immer da ja die Decke ein bisschen dünner ist. Ich formuliere es mal so. Ich finde deswegen auch die Frage spannend, wie lange dauert es denn eigentlich, bis so ein neues Verhalten zu einer Gewohnheit geworden ist? Also bis der innere Schweinehund aufkippt, weil er weiß, ja, ich habe mir vor 3 Monaten vorgenommen, mehr Sport zu machen und jetzt mache ich das jeden Tag. Wann gibt der Ruhe und wann hört es auf, so wahnsinnig anstrengend zu sein? Auch das wollte ich von Marie einmal wissen.
Das kann man nicht so allgemein sagen, weil das von einigen anderen Faktoren abhängt. Zum Beispiel, ob es um eher ein einfaches Verhalten geht, das man immer in der gleichen Situation durchführt, wie zum Beispiel Zahnseide zu benutzen oder morgens Müsli zu essen. Oder um komplexere Dinge, wie sich allgemein gesund zu ernähren. Für eher vielleicht einfachere Tätigkeiten, wie in ein Fitnessstudio zu gehen, kommt eine Studie darauf, dass die Studienteilnehmenden mindestens 4-mal pro Woche für 6 Wochen trainieren mussten, um eine Gewohnheit auszubilden. Und wie schnell das tatsächlich ging, hing auch davon ab, wie konsistent sich diese Studienteilnehmenden an ihren Trainingsplan gehalten hatten, davon, ob die Umgebung förderlich war und ob die Teilnehmenden das Training positiv erlebt hatten. Wenn man seltener ins Fitnessstudio geht, kann das sein, dass das durchaus länger dauert. Und es gibt auch andere Studien, die kommen eher so auf Schätzungen von im Schnitt 66 bis über 100 Tage. Also grundsätzlich ist das sicherlich von Situation zu Situation unterschiedlich.
2 bis 3 Monate sind es also ungefähr, so habe ich es mir jetzt mal über den Daumen gepeilt gemerkt, bis der innere Schweinehund Ruhe gibt. Das ist nicht ganz kurz. Es ist eine ganze Zeit lang, die man selbst kontrolliert oder willensstark agieren muss. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Tools an die Hand geben, Marie und ich, wie ihr euren inneren Schweinehund überlistet, denn das geht. Und wenn ihr die 2 bis 3 Monate durchgehalten habt, dann habt ihr eine gute Chance darauf, dass aus diesem neuen Verhalten eine Gewohnheit geworden ist, die hoffentlich euch eurem Ziel näher gebracht hat oder ihr habt es dann sogar schon erreicht. Falls ihr euch jetzt fragt, warum machen wir die Folge zum inneren Schweinehund eigentlich jetzt im April, also so im Frühling und nicht zu den klassischen Zeiten, wo man sich normalerweise Vorsätze macht, nämlich zum Anfang des Jahres. Ich finde, der innere Schweinehund ist nicht ganz leicht zu besiegen. Und ich glaube auch, dass der Anfang des Jahres nicht unbedingt der perfekte Zeitpunkt dafür ist. Ich habe einen ganz bezaubernden Text dazu gelesen. Ich verlinke euch den in den Shownotes, wo es genau darum geht. Das ist nämlich ein Plädoyer dafür, sich Vorsätze lieber Richtung Sommer zu machen, weil einem im Sommer alles ein bisschen leichter fällt, das Wetter ist besser, der Urlaub steht vor der Tür und Urlaub, wo die Routine sowieso aufgebrochen ist, ist oft eine sehr gute Zeit, um was Neues anzustoßen und was Neues auszuprobieren. Also nehmt das gern mit auf, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Dinge verändern wollt in eurem Leben. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Da geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich die Psychologie der Gier, was Menschen ausmacht, die von ihr regiert werden. Und wir haben auch einen besonderen Gast dabei. Das ist nämlich Kajan Özkens, der Chefredakteur bei uns bei Business Insider und einer der renommiertesten Investigativjournalisten des Landes. Und als solcher natürlich Experte für gierige Menschen. Also ich freue mich, wenn ihr dabei seid. In der Zwischenzeit lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal.